Der Dämon von Kurrava von Roger Dixon. In der Übersetzung aus dem Englischen von Karin Hilbert. Die Regie hat Kurt Götz Pflug.
Guten Morgen, Pressehaus Kälberli, Sie wünschen. Mr. Robinson, einen Moment bitte. Oh, es tut mir leid, er ist nicht im Haus. Soll er zurückrufen? Gerne. Er hat Ihre Nummer. In Ordnung, ich werde es ausrichten. Auf Wiederhören. Guten Morgen, Pressehaus Calverley, Sie wünschen?
Ach so, Betty, du bist es, entschuldige. Nein, nein, er ist noch nicht aufgekreuzt. Ja, natürlich, ich schicke ihn sofort nach oben. Du, warte mal einen Augenblick. Gerade kommt jemand durch die Drehtür herein, vielleicht ist das... Ja, du, das könnte er sein. Das Foto in der Zeitung war ja nicht besonders. Aber doch, das ist er. Er kommt herüber. Ich rufe gleich zurück.
Sie wünschen bitte?
Ich möchte in das Büro von Sir John. Vermutlich erwartet er mich bereits. Mein Name ist Granite. Paul Granite.
Gewiss, Mr. Granite. Sir John lässt Sie bitten, sofort nach oben zu kommen. Drüben fährt der Lift, wenn Sie ihn benutzen wollen. Der Fahrstuhlführer zeigt Ihnen den Weg.
Besten Dank.
Gern geschehen.
Hallo, Betty. Er ist es. Er ist schon unterwegs zu dir. Ja.
Oh, einfach fabelhaft. Was ab? Nein. Das Foto war längst nicht so gut. Also schön. Junge, 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 hoffentlich wird der hierher versetzt. Für diesen tollen Typ haben wir bestimmt Verwendung.
Wollen Sie bitte einen Moment Platz nehmen, Mr. Granite? Sir John telefoniert noch, aber er ist sofort frei.
Besten Dank. Meine Zeit steht ihm zur Verfügung. Noch.
Was wollten Sie damit sagen? Noch?
Naja, ich könnte mir vorstellen, dass er mich nur deshalb hierher zitiert hat, weil er mich feuern will.
Ach ja, ich verstehe. Sie meinen wegen Ihrer letzten Reportage.
Woher wissen Sie?
Ja?
Ist Renner schon bei Ihnen?
Jawohl, Sir John.
Gut, schicken Sie noch rein.
Okay, welche Tür?
Die dort.
Besten Dank.
Viel Glück.
Ich kann es gebrauchen.
Kommen Sie rein.
Setzen Sie sich.
Danke, Sir.
Ja, wo haben wir? Ja. Die Auslandsredaktion hatte Sie beauftragt, in Kuwait Material für eine Reportage zu sammeln. Diesen Berichten ist nun zu entnehmen, dass Sie es nicht nur schafften, in den Familienzwist des Scheichs Abdul Rahman, eines der ältesten Verbündeten Englands, verwickelt zu werden.
Verbündet? Aber der Mann ist einer...
Sondern auch in sein Harem einzudringen.
Aber ich habe...
Sie erreichten, dass man Sie in die Wüste jagte und an meine Haare bei lebendigem Leib zerstückelt hätte. Und die Krönung des Ganzen war, dass bis dahin ungetrübte diplomatische Beziehungen ihretwegen abgebrochen werden mussten.
Wie bitte?
Ich sagte, ihretwegen mussten ungetrübte diplomatische Beziehungen abgebrochen werden. Nun, ich hoffe zwar, dass sich der aufgewirbelte Staub in nicht allzu ferner Zukunft legen wird. Bedauerlicherweise hat sich jedoch bei dieser Gelegenheit herausgestellt, dass der Scheich seit Jahren ein doppeltes Spiel getrieben hat.
Ja, aber wenn das stimmt... Warum wurden dann keine Schritte gegen ihn unternommen?
Mein Lieber, Sie werden einiges dazulernen müssen. Heutzutage auf internationaler Ebene schmutzige Wäsche zu waschen, ist ein Geschäft, bei dem äußerste Zurückhaltung geboten erscheint. Schmutzige Wäsche haben wir alle miteinander, aber wir finden es im Allgemeinen bequemer, so zu tun, als gäbe es dergleichen nicht. Es sei denn, es läge unbedingt im nationalen Interesse, mit dem Finger darauf zu zeigen.
Na, vielleicht hätte ich lieber bei der Luftwaffe bleiben sollen.
Unsinn. So brauchen Sie sich das nicht zu Herzen zu nehmen. Keinem von uns bleibt es erspart, auch in der Politik die Tatsachen des Lebens zur Kenntnis zu nehmen. Ja, mich interessiert jetzt die Frage, was fangen wir mit Ihnen an, Mr. Granite?
Mir würde sehr viel daran liegen, zu beweisen, dass ich etwas Vernünftiges leisten kann, ohne mich gleichzeitig fürchterlich zu blamieren.
Gut so. Übrigens habe ich Ihren Redakteur schon ersucht, Sie für 6 Monate zu beurlauben.
6 Monate?
Jawohl. Ich habe einen persönlichen Auftrag für Sie. Sie können dabei Ihre Erfahrungen als Reporter auf einem völlig neuen Gebiet sammeln und entziehen sich gleichzeitig allen Schwierigkeiten, bis über die Sache Gras gewachsen ist.
Was ebenso interessant wie zweckmäßig wäre. Worum handelt es sich, Sir?
Ich möchte, dass Sie als mein Beauftragter an der Expedition teilnehmen, die von der Königlich Geophysikalischen Gesellschaft nach Korava entsandt wird.
Korava?
Jawohl. Ist Ihnen das ein Begriff?
Ich kenne die Insel nur vom Flugzeug aus. Winzig klein, liegt im Pazifischen Ozean, etwa 1800 Kilometer von Australien entfernt. Meine Staffel war eine Zeit lang im fernen Osten stationiert. Wir haben Korava mehrfach überflogen.
Interessant, das wusste ich nicht.
Ja, aber was ist beabsichtigt, die Expedition auf Korava? Soweit ich mich entsinnen kann, existiert dort ein kleiner Palmenwald und irgendwo am Strand auch eine Eingeborenensiedlung. Ja, was sonst?
Man beabsichtigt im Prinzip eine Tiefbohrung, welche die obersten Schichten der Erdkruste durchstößt, um eine Antwort auf die Frage zu bekommen, was steckt darunter.
Ah.
Deute ich Ihre Bemerkung richtig, wenn ich daraus folge, dass Sie an Geologie kein spezielles Interesse haben?
Ich weiß nicht. Also, über Geologie weiß ich, ehrlich gesagt, nicht das Mindeste.
Er tut nichts zur Sache. Ich würde auch nicht sagen, dass Geologie unbedingt zu meinen Hobbys gehört. Aber ich habe an einem Mitglied der Expedition ein besonderes Interesse. Mit einem Wort, es ist meine Tochter.
Ach so, Ihre Tochter?
Ja. Sie ist der einzige Mensch, den ich habe. Ihre Mutter starb vor einigen Jahren. Mehr möchte ich nicht sagen. Sie werden sich denken können, dass mir meine Tochter besonders ans Herz gewachsen ist.
Sehr verständlich.
Ich möchte Sie in keiner Weise damit belasten. Ich verlange nicht von Ihnen, Kindermädchen oder dergleichen zu spielen. Aber es würde mich ungemein beruhigen, wenn ich wüsste, dass Sie meine Tochter etwas im Auge behalten würden. Sie ist noch sehr jung und sie hat eine solche Unternehmung bisher nicht mitgemacht. Verbieten kann ich ihr die Reise nicht. Noch dazu versicherte mir der Expeditionsleiter Professor Summerhay, dass sie sich bemerkenswert rasch in ihr Aufgabengebiet eingearbeitet hat. Sie würde an einem erfolgreichen Gelingen der Unternehmung entscheidend beteiligt sein.
Ich werde alles tun, um mir jede Schwierigkeit aus dem Weg zu räumen.
Großartig. Sie nehmen mir eine Last von der Seele. Ja, ich vergesse, sie heißt Penelope, aber wir nannten sie immer nur Penny. Ziemlich eigenwillig. Aber ich wette, Sie beide werden sich glänzend verstehen.
Das wäre erfreulich.
So, und nun zum praktischen Teil. Das Schiff legt morgen früh um 10 Uhr von Tilbury ab.
Im Morgen?
Jawohl. Und die Überfahrt wird ungefähr 5 Wochen in Anspruch nehmen. Sie werden exklusiv über die Expedition berichten, was mich eine Stange Geld gekostet hat, die ich der Geophysikalischen Gesellschaft spendieren musste. Außerdem habe ich den Leuten versprochen, sie würden nicht nur als Reporter mitreisen, sondern überall dort mit zupacken, wo Not am Mann ist. Ich nehme an, Sie haben nichts dagegen.
Ganz im Gegenteil. Däumchen drehen liegt mir sowieso nicht. Und auf diese Weise mache ich mich bestimmt rasch und gründlich mit dem ganzen Projekt vertraut.
Das habe ich mir auch gedacht. Im Winchester House findet nun heute Nachmittag um 3 Uhr noch ein Treffen der Geophysikalischen Gesellschaft und der Expeditionsteilnehmer statt. Wahrscheinlich werden dort nur ein paar unwichtige Fragen besprochen, die vor der Abreise morgen zu klären sind. Aber ich hielt es für angebracht, wenn Sie hinübergingen und sich den Herren vorstellten.
Sie entschuldigen. Können Sie mir sagen, wo Miss Calverley zu finden ist?
Gern. Direkt gegenüber, neben dem Eingang.
Das ist Penny Calverley?
Ja. Kennen Sie die junge Dame?
Na, das nicht, aber ich bin ein Mitarbeiter Ihres Vaters.
Aha, dann sind Sie Paul Granite.
Stimmt. Wieso aber? Wussten Sie schon?
Ich bin John Ross, sozusagen stellvertretender Expeditionsleiter. Freut mich, Sie kennenzulernen.
Ganz meinerseits.
Wenn ich stellvertretender Expeditionsleiter sage, dann heißt das nichts anderes, als dass ich in Wirklichkeit Chef, Koch und Mädchen für alles bin. Sagen Sie, wann waren Sie eben so überrascht, als ich Ihnen Penny zeigte?
Ich weiß nicht, wenn sich jemand an einer solchen Expedition beteiligt, was ich hatte erwartet.
Dass man dann weniger attraktiv ausschaut, wollten Sie sagen.
Sie haben recht.
Aber da sind Sie im Irrtum. Penny ist ein kluges Mädchen, sicher, aber sie ist kein Blaustrumpf. Im Übrigen ist sie ein netter Mensch, wie man ihn selten findet. Kommen Sie, ich werde Sie miteinander bekannt machen.
Entschuldigen Sie bitte.
Dankeschön. Hallo, wie geht's? Ja gut, bis nachher. So, da wären wir. Hallo, Penny.
Hallo, John. Fein, dass Sie kommen. Ich habe Sie nämlich gerade gefragt.
Penny hätte das einen Augenblick Zeit. Ich möchte Ihnen nämlich gerne jemanden vorstellen.
Oh, sicher.
Penny, das ist Paul Granite, ein Mitarbeiter Ihres Vaters. Penny Calverley.
Guten Tag.
Granite. Ein interessanter Name. Wissen Sie, was diesen Namen noch trägt, Mr. Granite?
Aber ja, eine Art Halbedelstein, soviel ich weiß.
Das ist keine besonders exakte Antwort für jemand, der sich als wissenschaftlicher Berichterstatter ausgibt, nicht?
Wie bitte?
Oh, habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt?
Sehr deutlich. Trotzdem verstehe ich nicht ganz,
Ich habe noch nie behauptet, über wissenschaftliche Kenntnisse zu verfügen. Ich sagte einfach...
Dann finde ich es nicht sonderlich sinnvoll, sich einer wissenschaftlichen Expedition anzuschließen.
Nun, ich...
Wissen Sie überhaupt, was wir vorhaben?
Natürlich, ein Loch durch die Erdkruste bohren.
Wir beabsichtigen, eine Tiefbohrung vorzunehmen, bis wir auf die Moreau-Schicht stoßen. Können Sie sich darunter auch nur das Geringste vorstellen?
Penny, ich bitte Sie.
Ich muss Sie leider bitten, mich zu entschuldigen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Leben Sie wohl, Mr. Granite. Wenn Sie immer noch darauf bestehen, mit uns zu kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir schon auf der Überfahrt bombensicher Krach miteinander bekommen.
Aber Penny...
Zu allem Unglück ist das Schiff sehr klein. Ich könnte Ihnen unter Umständen klar machen, was ein Granat in Wirklichkeit ist. Bis gleich, John, sobald Sie mit Ihrem Hilfsarbeiter fertig sind.
Sister, dieses hochnäsige kleine Biest. Zwei von dieser Sorte und
ist ja unglaublich. Seit Jahren kenne ich Penny Coverley. Aber so hat sie sich noch nie aufgeführt. Was ist bloß in das Mädel gefahren?
Oh, ich wette, ich kenne den wahren Grund. Ihr Vater hat mich nämlich gebeten, sie im Auge zu behalten. Das dürfte ihr kaum sehr lieb sein.
So, na daran wird's liegen. Das wäre auch meine Meinung. Nun, nehmen Sie es nicht tragisch. Im Grunde Ihres Herzens ist Penny ein feiner Kerl. Es wird nicht lange dauern, da kommt sie zurück und entschuldigt sich.
Würde mich freuen, wenn Sie recht behielten.
Oh, da kommt Monday.
Wer ist Monday?
Professor Monday. Größter Widersacher von Professor Summerhay, unserem Expeditionsleiter. Die zwei hassen sich bis aufs Blut. Ich kann Sie jetzt nicht in die Vorgeschichte einweihen. Auf alle Fälle war sich der Vorstand unserer Gesellschaft durchaus nicht einig, ob die Expedition starten sollte oder nicht. Monday und seine Freunde sind geschlossen dagegen, aber sie wurden überstimmt.
Und weshalb ist er dagegen?
Darüber können wir uns auf dem Schiff unterhalten. Natürlich ist der alte Knabe völlig durcheinander, aber das kann man ja verstehen. So, ich muss weiter. Da, Summerhay winkt mir schon zu. Ach so, das hätte ich fast vergessen. Von Sir John habe ich gehört, dass Sie bereit wären, uns etwas bei der Arbeit zu helfen.
Selbstverständlich, mit größtem Vergnügen.
Gut, abgemacht. Sie übernehmen die Verantwortung für die gesamte Ausrüstung der Expedition. Die Listen aller Bestände übergebe ich Ihnen morgen. Solange wir an Bord sind, können Sie sich der Kontrolle und Organisation widmen. Entschuldigung, muss mich beeilen.
Die gesamte Ausrüstung, also ich kann es kaum erwarten.
Und ich glaube, als Vorsitzender der Geophysikalischen Gesellschaft im Namen aller Mitglieder zu sprechen, wenn ich Herrn Professor Summerhay, John Ross und den übrigen Teilnehmern an der Expedition vollen Erfolg und eine glückliche Reise wünsche. Sie, meine Herren, stehen im Begriff, sich an Bord Ihres Schiffs zu begeben, um eines der größten und erregendsten Experimente durchzuführen, die je auf unserem Planeten gewagt wurden. Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Unternehmung mit dem erhofften Resultat zu krönen, werden Sie unserem Land, auch in den Augen der Weltöffentlichkeit, auf dem Gebiet der Geophysik eine unantastbare Position erobert haben. Der Herr Ministerpräsident hat uns in einer persönlichen Botschaft seine besten Wünsche übermittelt. Er hat mich vertraulich des Interesses versichert, dass die Regierung unseren Bestrebungen einmütig entgegenbringt. Wie er mir schreibt, wird ein von uns erzielter wissenschaftlicher Erfolg einen unschätzbaren Beitrag für den Fortschritt darstellen. Nicht nur hinsichtlich unserer Gesellschaft und der gesamten Wissenschaft, sondern zugleich auch für die Nation Großbritannien, die als ein Hort moderner Wissenschaft an der Spitze der wissenschaftlichen Entwicklung überhaupt marschiert. Ah, ich begrüße Sie, Herr Professor Monday. Habe mich schon im Stillen gefragt, wie lange Sie noch den Mund halten werden. Nun, meine lieben Freunde, ich glaube, Sie haben sich jetzt genug von mir sagen lassen. Und darum erteile ich das Schlusswort auf dieser letzten Generalversammlung der Geophysikalischen Gesellschaft, bevor unsere Expedition Kurs auf Korava nimmt, Ihrem verdienten und geschätzten Leiter, Herrn Professor William Summerhay.
George, meine Damen und Herren, ich bin fest davon überzeugt...
Herr Vorsitzender, ehe Herr Professor Summerhay seine Ausführungen beginnt, möchte ich von dem Recht Gebrauch machen, das mir als Vorstandsmitglied unserer Gesellschaft zusteht, ein Wort an die Versammlung zu richten.
Unter keinen Umständen.
Sir George, ich appelliere an Sie.
Ich bedauere außerordentlich, Herr Professor Monday, das Wort hat der Professor Summerhay.
Haben Sie also die Güte, sich zu setzen, Herr Kollege?
Ich denke nicht daran, ich verlange gehört zu werden.
Es tut mir leid.
Dazu hatten Sie im Vorstand reichlich Gelegenheit, Herr Kollege. und Ihr Pulver haben Sie da bereits verschossen. Bitte nehmen Sie wieder Platz und unterbrechen Sie mich nicht.
Ich habe das Recht, in der Generalversammlung unserer Gesellschaft jederzeit das Wort zu ergreifen. Meine Herren, es mag stimmen, dass ich dem Vorstand unserer Gesellschaft meine Ansichten vortragen konnte. Sie als Mitglieder sind jedoch nicht in fairer Weise mit diesen Darlegungen meines Standpunktes vertraut gemacht worden.
Herr Professor, Sie wissen recht gut, dass wir die ganze Angelegenheit eingehend erörtert haben. Ich muss Sie daran erinnern, dass der Vorstand sich in seiner überwiegenden Mehrheit gegen Sie gestellt hat.
Ich kümmere mich nicht um Minderheiten, ich kümmere mich ebenso wenig um Mehrheiten.
Das scheint jetzt offensichtlich der Fall zu sein.
Niemand, weder Sie, Herr Kollege, noch der Vorstand, noch die geophysikalische Gesellschaft als solche, hat das Recht, ein Experiment in die Wege zu leiten, welches unter Umständen das sehr empfindliche Gleichgewicht, das sich auf der festen Oberschicht unserer Erde herausgebildet hat, schwer erschüttern kann.
Also tatsächlich sinnloses Geschwätz.
Woher nehmen Sie das Recht, am Ende das Leben der gesamten Menschheit aufs Spiel zu setzen?
Herr Professor Mundy, Sie nehmen jetzt wieder Ihren Platz ein und werden schweigen. Andernfalls muss ich Sie bitten, den Versammlungsraum zu verlassen.
Ist einer der Herren, die dort oben auf dem Podium wie Altargötzen thronen, in der Lage, mir mit hundertprozentiger Sicherheit zu bestätigen, dass er weiß, was geschehen wird, sobald die Erdkruste durchbohrt ist?
Nein, das kann natürlich niemand voraussagen. Aber wo bliebe der Fortschritt, wenn wir auf derartige Experimente verzichten würden? Und welchen Sinn hat ein Experiment, dessen Resultate sich im Voraus exakt berechnen lassen?
Ihre Worte mögen angebracht sein, wenn es sich um ein Laboratorium handelt. Dort kostet ein Experiment schlimmstenfalls das Leben des Experimentierenden. Hier aber wird schließlich mit dem ganzen Planeten experimentiert, auf dem wir alle miteinander leben.
Schon gut, Herr Kollege. Wir wissen ja allesamt, dass Sie die Meinung vertreten, er wird wie ein Luftballon zerplatzen.
Sie verdrehen ganz bewusst die Tatsachen, die mit einer sehr realen Gefahr verbunden sind. Meine Herren, hören Sie mich bitte an. Diese Expedition darf das Land nicht verlassen, solange unser Wissen so mangelhaft ist. Ich behaupte nicht, dass sich meine Befürchtungen in jedem Fall als richtig herausstellen werden, aber...
Da haben wir es! Er glaubt ja nicht einmal selber an seine eigenen Behauptungen.
Meine Herren, aber meine Herren, einen derartigen Auftritt kann ich in einer Generalversammlung nicht dulden. Wir müssen uns an die Tagesordnung halten.
Ist die drohende Gefährdung der gesamten Menschheit etwa kein Punkt, der es wert wäre, auf die Tagesordnung der Generalversammlung unserer Gesellschaft gesetzt zu werden?
Nein, wenn dieser Punkt inzwischen nach allen Seiten hin gebührend erörtert worden ist und eine Entscheidung darüber herbeigeführt wurde. Darf ich jetzt auf Ihre Unterstützung hoffen, wenn ich darum bitte, diesem Intermezzo ein Ende zu machen?
Ich denke nicht daran. Denn solange noch ein Funke Leben in mir ist, werde ich mich laut und vernehmlich allen Experimenten entgegenstellen, die von Narren inszeniert werden, denen der eigene Ruhm mehr gilt als die Sicherheit ihrer Mitmenschen.
Wie lange müssen wir uns dieses Gewäsch eigentlich noch anhören?
Also Schluss jetzt! Herr Professor Mundy, ich muss Sie bitten, den Saal zu verlassen. Ich hoffe, Sie machen keine Schwierigkeiten. Wir kennen nun Ihre Störversuche. Sollten Sie sich widersetzen, werde ich ohne Umstände von meinem Hausrecht Gebrauch machen.
Gut. Ich sehe, dass hier alle gegen mich sind. Ich räume das Feld. Bilden Sie sich aber nicht ein, dass ich Ruhe geben werde, bis die Öffentlichkeit von mir über dieses wahnwitzige Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden ist. Sollten sich meine Befürchtungen bestätigen, dann ist es das ganze Volk, das die Sache auszuwagen hat. Das Volk muss die Möglichkeit haben, sich selbst zu entscheiden.
Herr Professor Mundy, ich warne Sie. Würde durch Ihr Verschulden unsere Gesellschaft in ein schiefes Licht geraten, dann würde ich keinen Augenblick zögern, Ihren sofortigen Ausschluss nach § 9 der Geschäftsordnung zu beantragen.
Sie sind ein Narr.
Meine Herren, nach dieser Zirkuskomödie wollen wir uns ernsteren Dingen zuwenden.
Entschuldigen Sie bitte. Was denn? Entschuldigung, gestatten Sie. Entschuldigen Sie vielmals. Ja. Herr Professor Mann, bitte einen Augenblick, Herr Professor.
Ja, bitte, was wünschen Sie?
Ich war soeben Zeuge Ihrer Auseinandersetzung. Ich muss Sie dringend sprechen.
Ich habe nichts mehr zu sagen.
Ich bin Zeitungsreporter. Mir scheint, Sie könnten ganz gut Unterstützung von anderer Seite gebrauchen. Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein.
Ich weiß noch nicht, was ich tun werde. Ich brauche Zeit, um mir das zu überlegen.
Was halten Sie für eine Tasse Tee? Vielleicht ganz zweckmäßig, sich unter vier Augen auszusprechen. Bitte.
Na schön, einverstanden. Wahrscheinlich tut es mir ganz gut, ein Weilchen zu verschnaufen. Das Herz, wissen Sie.
Ich kenne in dieser Straße ein kleines Café, nicht weit von hier. Ich schlage vor, wir gehen dorthin.
Sehr liebenswürdig. Tja, eigentlich weiß ich nicht so recht, wo ich anfangen soll.
Es genügt, wenn Sie mir ein paar Anhaltspunkte geben. Einzelheiten würde ich sowieso nicht kapieren.
Gut, aber ich muss vorausschicken, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, soll kein schlüssiger Beweis dafür sein, dass wir unmittelbar vor einer Weltkatastrophe stehen. Es soll eher die Forderung nach sehr viel eingehenderen wissenschaftlichen Untersuchungen begründen, bevor ein Experiment dieser Größenordnung vom Stapel gelassen wird.
Ich verstehe. Etwa so, wie es die Amerikaner vor einigen Jahren taten, ehe sie ihre Wasserstoffbomben in den höheren Schichten der Atmosphäre explodieren ließen.
Die Wirkung auch der größten Bomben, die jemals produziert wurden, ist im Vergleich zu den elementaren Kräften der Natur belanglos. Selbst auf der Oberfläche unseres Planeten können Naturgewalten ein Schauspiel entfesseln, dem gegenüber sich eine 200-Megatonnen-Bombe wie ein Knallbonbon in der Neujahrsnacht ausnimmt. Ein einziger mittelstarker Hurrikan entwickelt größere Kraft, als in 1000 dieser Bomben enthalten ist. Und diese wiederum bedeuten nichts vor den Gewalten, die unter unseren Füßen in der Tiefe eingeschlossen schlummern. Entschuldigen Sie. Jetzt werde ich auch Ihnen gegenüber laut.
Das macht nichts. Erzählen Sie bitte weiter. Von Anfang an.
Ja, im Anfang, als unsere Erde noch jung war, so etwa 1000 Millionen Jahre, kreiste sie um die Sonne wie ein riesiger, glühender Feuerofen. Ich übertreibe nicht, denn der Kern bestand aus flüssigem Eisen. Doch ihre Temperatur sank allmählich so tief, dass sich die Atmosphäre, von der sie umgeben war, in ihrer ersten Gestalt ausbilden konnte. Diese Atmosphäre war nicht nur recht verschieden von der heutigen, sondern sie hatte noch immer eine Temperatur von einigen tausend Hitzegraden und verflüchtigte sich ziemlich rasch in den Weltraum. Das war natürlich der allererste Anfang. Als die Abkühlung der Erde voranschritt, wurden neue Gasmassen, die der Block aus flüssigem Eisen enthielt, hinausgeschleudert. Sie bestanden in der Hauptsache aus Kohlendioxid, Wasserdampf und Stickstoff und umgaben die Erde mit einer Schicht, die Tausende von Kilometern dick war. Ich möchte gern, dass Sie sich eine Vorstellung davon zu machen versuchen, was auf der Erdoberfläche geschah. Je mehr sie abkühlte, desto mehr Gas quoll nach oben. Da sich aber diese Oberfläche immer mehr verfestigte, stieß der ganze Vorgang auf wachsenden Widerstand. Die riesigen Gasblasen hatten immer größere Schwierigkeiten, nach außen durchzustoßen. Schließlich hatte sich eine dünne, undurchlässige Kruste gebildet. Zunächst Zentimeter breit, dann im Laufe der Zeit bis zu mehreren hundert Metern tief. Noch besaß das Gas so viel Macht, dass es die Erdkruste aufreißen konnte. Dann aber war es damit aus und vorbei. Alles Gas, dem es nicht gelungen war zu entweichen, blieb eingeschlossen.
Mhm. Das erinnert mich an die Herstellung von Glas, wo die Blasen, die sich im Glasfluss gebildet haben, im festen Glas eingeschlossen sind.
Ja, das stimmt in gewisser Weise, mit einem Unterschied. Glas erstarrt vollkommen. Und demnach bleibt der Druck in den Blasen der gleiche, wie er während des Fabrikationsprozesses bestanden hat. Die Erdkruste hingegen ist nicht in diesem Ausmaß starr. Je tiefer man geht, desto größer wird der Druck.
Ich verstehe. Die Glasblasen, welche direkt unter der Erdoberfläche liegen, müssen also einem geringeren Druck ausgesetzt sein als die tiefer gelegenen Blasen.
Ja, aber das ist natürlich sehr relativ. Denken Sie an den Ausbruch eines Vulkans. Da haben Sie Ihren geringeren Druck.
Bedeutet dies, dass Vulkane sich dort befinden, wo die Gasblasen so unmittelbar unter der Erdoberfläche liegen, dass sie sich ihren Weg nach oben bahnen können?
Ja, zum Teil. Natürlich wird die Eruption eines Vulkans durch viele andere Faktoren begünstigt. Die Erhitzung in der Erdkruste durch den Zerfall radioaktiven Materials, Gebirgsfalten, die den Durchbruch des ausströmenden Gases erleichtern und anderes.
Ja, aber im Prinzip sagen Sie, dass alles, was ein Vulkan ausspeit, unter der Erdkruste eingeschlossen wurde, als die Erde vor jenen Jahrmillionen abkühlte. Ich fange an, Ihre Besorgnisse zu verstehen.
Wenn einmal die letzten Gasblasen, die sich direkt unter der Erdoberfläche befinden, nach oben durchstoßen, werden die letzten Vulkane tätig werden. Dann erlöschen sie. Aber was liegt noch in den größeren Tiefen verborgen? Alles spricht dafür, dass an vielen Stellen, vielleicht sogar überall, Gas in großen Taschen liegt, und zwar unter titanischem Druck. Sie haben ja die unsinnige Bemerkung dieses Mannes vorhin gehört, über die Welt, die wie ein Luftballon mit einem Knall zerplatzen würde. Natürlich versuchte dieser Dummkopf, mich mit halben Wahrheiten lächerlich zu machen. Aber was wird passieren, wenn man bei der geplanten Tiefbohrung auf eine derartige, mit Gas angefüllte Tasche stößt? Wird dann die Welt nicht zum Zeugen einer Explosion, vor der die Vernichtung der Insel Krakatau durch den Ausbruch ihres Vulkans wie das zarte Blöken eines Lammes erscheinen muss?
Sind Sie sich Ihrer Sache absolut sicher?
Sicher? Haben Sie überhaupt zugehört? Natürlich gibt es hier keine hundertprozentige Sicherheit. Aber sprechen diese Dinge nicht eine so deutliche Sprache, dass jeder davor zögern muss und versuchen muss, sie gründlichst zu erforschen, ehe er ihnen zu Leibe rückt?
Ja, aber warum tun das diese Leute nicht, wenn sie in ihre Ansichten auseinandergesetzt haben? Es ist mir unbegreiflich.
Diese Leute vertreten eine andere Ansicht. Es gibt eine Reihe von Gründen, die meiner Theorie widersprechen. Und meinen Kollegen sind sie natürlich alle bekannt. In erster Linie Summerhay, diesem aufgeblasenen Charlatan.
Ich verstehe.
Keiner von Ihnen hat mir die Chance geboten, meine Gedanken so zu entwickeln, wie Sie es getan haben, Mr. Granite. Wie ein Schakal hat Summerhay meine wissenschaftliche Arbeit jahrelang umkreist. Jahrelang hat er getan, als sei er mein Freund, bis er meine Ideen so ausgebeutet hatte, dass er sich selbst damit einen Namen machen konnte.
Ich habe es doch gleich gemerkt, dass zwischen Ihnen beiden keine große Zuneigung besteht.
Mein lieber Freund, ich bitte Sie dringend, führen Sie meine Opposition gegen diese Expedition nicht auf persönliche Gründe zurück. Das wäre völlig falsch. Ich habe alle Ursache, Summerhay zu hassen. Denn er hat sich meine geistige Arbeit zu eigen gemacht. Und er hat durch sein geschmeidiges Auftreten den Ruhm geerntet, der anderen gebührt hätte. Bis in die höchsten Kreise hinauf hat er sich eingeschlichen. Sein Handeln war von Betrug durchsetzt und von rücksichtsloser Entschlossenheit diktiert, Macht und Prestige an sich zu reißen. Aber es gibt keinen Zweifel. Sein Ehrgeiz und sein Streben nach Aufstieg und internationalem Ansehen gefährden die Welt mit tödlicher Sicherheit. Genauso, als ginge ein Mann durch ein Lagerhaus, wo Schießpulver aufbewahrt wird, und suchte hier seinen Weg mit Hilfe von brennenden Streichhölzern. Man muss sich ihm entgegenstellen, koste es, was es wolle.
Und was wäre Ihrer Meinung nach zu tun?
Ich besitze einflussreiche Freunde. Bis heute habe ich mich korrekt verhalten, aber ich blieb erfolglos. Jetzt muss ich jede Waffe benutzen, die mir zu Gebote steht. Selbst wenn es hieße, damit auch die geophysikalische Gesellschaft zugrunde zu richten, die ich mit ins Leben gerufen habe und an der mein Herz hängt.
Ja, aber was wollen Sie unternehmen?
Das werden Sie sehr bald sehen. Morgen folge ich einer Einladung nach Cambridge, um im Rahmen einer großen Konferenz eine Rede vor Universitätsprofessoren zu halten. Dort sind zahlreiche führende Köpfe aller wissenschaftlicher Fachgebiete aus dem ganzen Lande versammelt. Diese Kollegen schätzen mich und werden mich unvoreingenommen anhören. So, ja. Und jetzt bin ich doch etwas ruhiger geworden. Es ist wohl das Beste, nach Hause zu gehen. Ich will noch ein wenig an meiner Rede für morgen arbeiten.
Aber selbstverständlich, Herr Professor.
Und nochmals vielen Dank, Herr Professor, für Ihren Vortrag.
Bitte, bitte.
Hallo, Taxi. Bitte zum Pressehaus Calverley, Fleet Street.
Sache, Sir. Mag sein, er irrt sich, aber ich versichere Ihnen, er ist kein Außenseiter mit verschrobenen Ansichten. Seine Beweisführung war absolut logisch. Er hat sogar eingeräumt, dass er sich irren könnte. Das ist doch immerhin ein gutes Zeichen.
Tja, ich persönlich glaube zwar kaum, dass der Professor viel erreichen wird, aber ich bin damit einverstanden, dass Sie einen Artikel über jeden der beiden führenden Geophysiker schreiben. Das wäre ein guter Auftakt für Ihre Reportage. Schön. Und weiter?
Danke, Sir. Ich hielt es für richtig, Professor Mandel noch einmal aufzusuchen, und zwar so bald wie möglich. Das Schiff geht ja bereits morgen.
Einverstanden. Für das Interview mit Summerhay werden Sie an Bord genügend Zeit haben.
Ich würde gern noch einiges über seine Fehde mit Professor Summerhay in Erfahrung bringen.
Wahrscheinlich werden Sie zu dem Ergebnis kommen, dass hier der Schlüssel zum Ganzen zu finden ist.
Vielleicht, Sir. Jedenfalls gibt es noch eine Reihe von Fragen, die ich ihm wegen seiner Theorie stellen möchte.
Gut. Sehen Sie zu, dass Sie ihn erreichen. Sie können das Telefon meiner Sekretärin benutzen.
Danke, Sir. Außerdem hätte ich gerne einen Fotografen mitgenommen.
Genehmigt.
Vielen Dank. Werde ich Sie vor der Abfahrt des Schiffes sehen?
Gewiss, ich komme auf alle Fälle an den Quay und werde die Expedition mit verabschieden.
Sehr schön. Ich werde gleich feststellen, ob er mich heute noch empfangen kann. Bis morgen, Sir.
Machen Sie es gut.
Darf ich mal telefonieren? Sir John hat es erlaubt.
Aber gern, Mr. Granite. Soll ich die Nummer für Sie wählen?
Ja, bitte. Professor Mandel von der Königlich Geophysikalischen Gesellschaft.
Einen Augenblick. Kensington 7255. Hallo, Professor Mandel. Hier spricht Pressehaus Calverley. Sie werden verlangt. Einen Augenblick, bitte.
Dankeschön. Hier spricht Garnett. Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir unser Gespräch heute Abend fortsetzen? Ich hätte gern, dass Sie mich noch über einige Einzelheiten informieren. Fein, abgemacht, Herr Professor. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich einen Fotografen mitbringe? Nein, nur ein paar Bilder. Es stört keinesfalls, ich verspreche es Ihnen. Jawohl. Auf Wiedersehen.
Hier ist sein Apartment, Nummer 3.
Prima, auf die Minute pünktlich. Hör mal.
Ich höre nur leise Musik. Mhm. Scheint der alte Knabe sehr eingeschlafen.
Na, vielleicht hat er uns nicht gehört. Versuch's nochmal, Dave.
Ist jemand dort, sprach der Reisende und klopft an die mondbeschienene Tür?
Na, ich glaube das nicht. Wenn er an seiner Rede für Cambridge gearbeitet hat, wird er wohl reichlich müde gewesen sein und hat sich schlafen gelegt. Drück doch mal die Türklinke runter.
Ja, ist nicht abgeschlossen.
Herr Professor? Herr Professor, sind Sie da? Hier ist Paul Granite.
Komm, geh doch mal rein.
Hallo, Herr Professor Mandel.
Ist niemand. Vielleicht ist da ein Sprung nach unten gelaufen, zum Briefkasten oder so.
Kann sein. Aber hätte er dann das Licht brennen lassen und den Plattenspieler angestellt?
Hätte ich doch erwartet.
Ja.
Soll ich abstellen?
Ja, meinetwegen. Er scheint nicht schlecht zu leben.
Ist er verheiratet?
Nein.
Sieht recht ordentlich hier aus. Vielleicht erwartet er doch noch anderen Besuch?
Ja, vielleicht. Hör mal, er wirkte auf mich durchaus wie jemand, der auch in seinem Köpfchen Ordnung hält. Überhaupt nicht so, wie man sich sonst einen Professor vorstellt. Gut angezogen, frischer Kragen, tadelloser Haarschnitt.
Jetzt raubt mir mal nicht sämtliche Illusionen. Hey, guck doch mal. Eine ganze Bar hat er dort drüben. Oh, wie wär's mit dem Ring?
Hey, komm nicht in Frage, stell die Flasche ruhig wieder hin. Ach, schon mal hier. Scheint, dass er seine Rede fertig hat. Das Manuskript liegt hier auf dem Schreibtisch.
Lass mal sehen.
Ich möchte wissen,
welchen Eindruck sie machen wird.
Du, davon verstehe ich nichts.
Und scheint sich im Großen und Ganzen an das zu halten, was er mir heute Nachmittag erklärt hat. Natürlich sehr viel ausführlicher. Schau, hier ist eine Berechnung von Druckstärken.
Druckstärken?
Ey, komm, lass das sein, wir legen es lieber zurück. Wenn er hereinkommt, soll er uns nicht für Schnüffler halten.
Er hätte nicht ganz Unrecht.
Ne? Genau. Komm, setzen wir uns. Dagegen wird er wohl nichts haben. Kann ja nicht mehr lange dauern.
Ich hab's doch gleich gewusst. Sollen wir nicht einen Fernsehapparat einschalten? Mir schwan, der hat sich für diesen Abend was Besseres vorgenommen.
Was werden wir gleich hören? Hallo? Hallo? Ja, Paul Garnett am Apparat. Die Nachtredaktion. Hallo? Was? Großer Gott. Ja, und wann ist das passiert? Jawohl, ja, ja. Ja gut, ich lasse alles stehen, wie es ist. Danke.
Was ist denn los, Menschenskind?
Professor Monday. Er ist tot.
Was?
Sieht nach Unfall aus. Fahrerflucht.
Ja, aber wo?
In Wandsworth.
Wandsworth?
Ja.
Das ist doch über 4 Kilometer von hier. Wie ist er denn dorthin gekommen? Wie spät heißt es jetzt?
9:40.
In 20 Minuten. Und das zu Fuß.
Ich würde sagen, in 25 Minuten.
Warum?
Die Platte hatte etwa die Hälfte des ersten Satzes abgespielt und der dauert ungefähr 10 Minuten. Ich kenne das Violinkonzert genau und er muss es selbst aufgelegt haben. Der Plattenspieler hat ja keine Automatik.
Ja, aber wozu hätte er eine Platte aufgelegt, wenn er das Haus verlassen wollte?
Wahrscheinlicher ist, dass er gar nicht vorzugehen beabsichtigt hat.
Meinst du, dass ihn jemand im Auto abholte?
Ganz richtig. Entweder hat man ihn geschnappt, als er einen Augenblick unten stand, oder der Betreffende ist in das Apartment gekommen, was ich für noch wahrscheinlicher halte.
Aber hier deutet doch nichts auf eine gewaltsame Entführung hin.
Nein. Mag sein, dass es sich um jemand handelte, den er kannte. Oder aber, was wahrscheinlicher wäre, er hatte keine Ahnung, dass ihn einer umbringen wollte.
Warum sollte jemand einen alten Professor töten wollen?
Dafür gäbe es einen einzigen Grund. Er hatte gedroht, er werde die Expedition, die auf Korava Tiefbohrungen anstellen soll, daran hindern, ihr Vorhaben auszuführen. Ja, morgen wollte er seinen öffentlichen Angriff mit dieser Rede starten. Und zwar vor wichtigen Persönlichkeiten in Cambridge. Wer ihn also ermorden wollte, musste dringend wünschen, dass die Expedition um jeden Preis durchgeführt wird.
Aber es wäre dem Professor doch gar nicht mehr möglich gewesen, das Vorhaben zu durchkreuzen, wie?
Keine Ahnung. Mag sein, dass dieses Manuskript Aufschlüsse darüber geben kann. So, wir gehen jetzt.
Moment.
Ich soll das Apartment abschließen und der Polizei das weitere überlassen.
Ja. Schön. Hey, du, Paul, das Manuskript musst du doch liegen lassen.
Nein, ich denke nicht daran, aber das dunkle Gefühl, es könnte verschwunden sein, wenn die Polizei hier auftaucht.
Meinetwegen. Auf deine Verantwortung.
Augenblick noch.
Was steht denn da?
Steck es nur in einen Umschlag.
Warum?
Ich schicke es mit der Post an Sir John. Das scheint mir das Sicherste zu sein. Vorhin habe ich einen Briefkasten am Haus gesehen, dort werfe ich es ein.
Okay, mach schnell, mir wird's hier langsam ungemütlich. Ein paar Aufnahmen habe ich schon gemacht, falls sie gebraucht werden.
Paul,
komm doch mit, wir können die Party doch noch mitmachen.
Nein, es tut mir leid, aber das bringe ich jetzt nicht fertig. Du hast den alten Knaben nicht kennengelernt. Dir kann's egal sein. Außerdem muss ich wenigstens ein paar Sachen zusammenpacken. Morgen früh schaffe ich es nicht mehr.
Schön, aber ich kann dich doch wenigstens von deinem Haus absetzen.
Vielen Dank. Nein, wirklich, das ist nicht nötig. Meine Wohnung liegt sozusagen um die Ecke. Ich brauche nur ein paar Schritte zu laufen und das schadet mir nichts.
Okay. Na, also dann wünsche ich dir eine gute Reise und viel Erfolg.
Danke.
Paul, du bist und bleibst ein Glückspilz. Oh. Fahrer, Pressehaus Calverley, Fleet Street. Und... pass auf dich auf, alter Junge.
Mach ich.
Was war das? Was ist passiert?
Das war's aus der Hörspielredaktion im Spielraum heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hörten Der Dämon von Kurawa von Roger Dixon, übersetzt von Karin Hilbert. Und darin wirkten mit als Paul Grant, Günther Ungeheuer, als Penny, Anna Rottenberger, John Calverley, das war Kurt Leek, John Ross, Werner Runzhagen. Den Premierminister spielte Heinz Schimmelpfennig, Kommandant war Alf Marholm. Und ferner wirkten mit Eberhard Feig, Arno Görke, Anton Ippen und Walter Üding. Und die Regie hatte, wie gesagt, Kurt Götz Pflug. Und was Sie hörten, war eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1967.